Ja, nun wurde es aber auch mal wieder Zeit, oder? Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal hier war. Ja, wenn ich es einigermaßen gerecht verteilen will in der Niedersachsen-Vereinigung, dann brauche ich ungefähr 2 Jahre, ja, bis ich einmal an jeder Stelle gewesen bin, wo eine große oder kleine Gemeinde sich versammelt. Aber schön, dass ich heute hier sein kann und ich freue mich auch besonders, dass meine Frau mitkommen konnte. Wie geht's euch? Erstmal vielen Dank, dass einige von euch gebetet haben, dass wir gut hier ankommen. Habe ich gehört, habe ich erfahren in unserer Gesprächsgruppe heute. Vielen Dank dafür. Ja, es passiert genug auf unserer Welt. Eigentlich würde ich gern sagen, also die Welt ist verrückt, oder? Alles. Politiker, Wetter, Wahlen, Wirtschaft, alles. Was wartet auf uns? Wer wird siegen? Der Tod oder die Liebe? Denn das sind die beiden einzigen Alternativen. Alles andere, sagte Marcel Reich-Ranicki, ist Mumpitz. Es ist der große Kampf zwischen Licht und Finsternis. Ja, wir wissen, zum Schluss kommt Jesus zurück und kehrt den ganzen Dreck hier zusammen und macht alles neu. Schon klar, ja, das ist unsere Hoffnung. Aber was ist bis dahin? Was mit deinen Enkeln bis dahin? Wie leben unsere Kinder und unsere Nachbarn, wir hier in Deutschland und auf dieser Welt? Wie geht's weiter? Was sehe ich das nächste Mal, wenn ich den Fernseher einschalte? Wie lange hält Gott dieses Elend noch aus? Bis zum heutigen Tag sieht alles eher aus nach einem Sieg der Hölle, oder? Und ich sag's euch, das fordert das Fundament meines Glaubens heraus. Ich bin nicht der Erste. Ich lese aus Habakuk, Kapitel 1, alttestamentlicher Prophet. Deine Augen sind zu rein, spricht er mit Gott, als dass du Böses ansehen könntest und dem Jammer kannst du nicht zusehen. Warum siehst du dann aber den Treulosen zu und schweigst, wenn der Gottlose den verschlingt, der gerechter ist als der? Manchmal habe ich schon Zweifel, ob ich auf dieser Welt am richtigen Ort bin. Nein, ich bin durchaus nicht lebensmüde. Es gibt sehr schöne Stunden, milde Sommerabende am Meer, wirklich leckeres Essen und vor allen Dingen tolle Menschen. Ja, gibt es. Aber dann kommt es wieder, das Grauen. Erlegte Tiere, erlegte Urwälder, erlegte Menschen und die Ohnmacht. Gott, wie hältst du das aus? Du könntest doch! Kevin Carter gewann mit diesem Bild den Pulitzerpreis. Aber er hat es auch nicht ausgehalten und seinem Leben selbst ein Ende gesetzt. Und wie sollen wir damit klarkommen? Nicht darüber nachdenken? Vertrauen aufs rheinische Grundgesetz, et het noch immer jod jange? Viele Juden in der Nazizeit Mitte der 30er Jahre hatten eine reale Chance zur Flucht aus Nazi-Deutschland. Sie haben sie nicht genutzt, weil sie zu optimistisch waren. So schlimm wird es schon nicht. Nach dem letzten Sommer, Heißzeit, das Wort des Jahres 2018, da streuen wir uns mal lieber keinen Sand in die Augen. Es wird noch viel schlimmer. Das ist erst der Anfang. Ich bin eigentlich Optimist, aber das wird gefährlich wieder dieser Tage. Und dann die Bibel. Die Geschichte, die ich gleich lesen werde, ist eine finstere. Für mich eine der schlimmsten in dem ganzen Buch überhaupt. Richter Kapitel 19. Ich lese nach der guten Nachricht. Richter Kapitel 19. In jener Zeit, als es in Israel noch keinen König gab, lebte im äußersten Norden des Berglandes von Ephraim ein Levit, der dort Aufnahme gefunden hatte. Er hatte eine Nebenfrau, die aus Bethlehem in Juda stammte. Weil sie sich über einen Mann ärgerte, lief sie ihm weg und kehrte zu ihrem Vater nach Bethlehem zurück. Als sie schon 4 Monate dort war, machte sich ihr Mann mit seinem Knecht und 2 Eseln auf den Weg. Er wollte ihr gut zureden und sie zur Rückkehr bewegen. Die Frau führte ihn ins Haus ihres Vaters. Als der ihn sah, ging er ihm mit voll Freude entgegen. Auf das Drängen des Vaters blieb der Levit mit seinem Knecht 3 Tage da. Sie aßen und tranken und übernachteten dort. Am Morgen des 4. Tages wollten sie aufbrechen, aber der Vater sagte zu seinem Schwiegersohn: "Iss doch noch eine Kleinigkeit, stärke dich für den Weg, dann könnt ihr gehen." So blieben sie noch. Und die beiden Männer aßen und tranken miteinander. Dann sagte der Vater: "Tu mir den Gefallen und bleib noch mal eine Nacht. Lass es dir wohl sein." Der Levit wollte gehen, aber der Mann drängte ihn zu bleiben und so gab er noch diese Nacht zu. Als er am Morgen des 5. Tages aufbrechen wollte, sagte der Vater: "Nimm noch eine kleine Stärkung. Wartet mit dem Aufbruch bis gegen Abend, wenn es kühler wird." So aßen sie noch einmal miteinander. Als dann der Levit aufstand, um sich mit seiner Frau und dem Knecht auf den Weg zu machen, sagte der Vater: "Es geht schon auf den Abend zu, gleich wird es dunkel. Übernachtet doch noch einmal. Bleib noch eine Nacht und lass es dir wohl sein. Morgen früh könnt ihr aufbrechen und nach Hause ziehen." Aber der Levit wollte nicht länger bleiben und machte sich auf den Weg. Er kam mit seiner Frau und den beiden gesattelten Eseln bis vor die Jebusiterstadt Jerusalem. Weil der Tag zu Ende ging, sagte der Knecht zu seinem Herrn: "Lass uns in die Stadt gehen und dort übernachten." Aber sein Herr erwiderte: "Wir kehren nicht bei Fremden ein, die nicht zum Volk Israel gehören. Wir gehen noch bis nach Gibea oder Rama, dort übernachten wir." So gingen sie weiter. Als die Sonne unterging, waren sie in der Nähe von Gibea im Gebiet des Stammes Benjamin. Sie bogen von der Straße ab und gingen in die Stadt. Aber niemand wollte sie aufnehmen. Und so blieben sie auf dem öffentlichen Platz unter freiem Himmel. Ein alter Mann kam gerade von der Arbeit auf dem Feld nach Hause. Er war ein Ortsfremder, der vom Bergland Ephraim stammte. Die übrigen Bewohner der Stadt gehörten zum Stamm Benjamin. Als er den Leviten im Freien rasten sah, fragte er ihn: "Wohin gehst du? Woher kommst du?" Der Levit antwortete: "Wir kommen von Bethlehem in Juda und wollen ans äußerste Ende des Berglandes Ephraim. Dort wohne ich und von dort bin ich nach Bethlehem gereist. Jetzt bin ich auf dem Heimweg. Niemand hat mich hier für die Nacht in sein Haus aufnehmen wollen. Dabei haben wir Stroh und Futter für unsere Esel bei uns, auch Brot und Wein für mich, meine Frau und meinen Knecht. Du siehst, wir sind mit allem versorgt." Der Mann antwortete: "Seid mir willkommen. Lasst mich für euch sorgen. Auf diesem Platz hier könnt ihr nicht übernachten." Er führte sie in sein Haus und warf den Eseln Futter vor. Dann wuschen sie die Füße und aßen und tranken miteinander. Während sie noch in aller Ruhe beim Mahl saßen, umstellten plötzlich die Männer der Stadt das Haus. Es waren verruchte Leute, die trommelten gegen die Tür und forderten den Besitzer des Hauses auf: "Bring uns den Mann heraus, der bei dir eingekehrt ist. Wir wollen mit ihm Verkehr haben." Der alte Mann ging zu ihnen hinaus und sagte: "Nicht doch, Brüder, tut nicht so etwas Gemeines. Dieser Mann ist mein Gast. Ihr dürft ihm diese Schande nicht antun. Ich bringe euch meine Tochter, die noch Jungfrau ist, und dazu die Frau des Fremden. Mit denen könnt ihr treiben, was ihr wollt. Aber an diesen Mann dürft ihr euch nicht schändlich vergreifen." Als die Männer keine Ruhe gaben, nahm der Levit seine Nebenfrau und führte sie zu ihnen heraus. Sie vergewaltigten sie die ganze Nacht über und ließen sie erst in Ruhe, als der Morgen dämmerte. Die Frau schleppte sich zur Tür des Hauses, in dem ihr Mann übernachtete, und brach davor zusammen. So lag sie, bis es ganz hell wurde. Als ihr Mann aus der Tür trat, um weiterzureisen, fand er sie dort. Die ausgestreckten Hände lagen auf der Türschwelle. "Steh auf, wir wollen weiter", rief er ihr zu. Aber sie konnte nicht mehr antworten. Da lud er ihren Leichnam auf den Esel und reiste nach Hause. Meine Predigt trägt den Titel "Hoffnung den Gequälten. Die Nacht, in der die Hölle starb." Der Erzähler stellt lakonisch fest: Zu dieser Zeit war kein König in Israel. Das ist die Klammer um die ganze Begebenheit bis Kapitel 21, 25. Und der wahre Grund der Katastrophe: eine Gesellschaft vollkommen orientierungslos. An jeder tat, was ihm recht dünkte, steht da. Das ist das Problem dieser Welt: völlig blind. Was ist gut? Wer darf das bestimmen? Wieso hast du mehr Recht als ich? Was wird uns retten? Voll Sehnsucht sind die Menschen nach dem Glück und gleichzeitig völlig unfähig, es zu finden. Kleine Krankenhausgeschichte, die meine Frau erzählte. Ein Arzt lernt eine Krankenschwester kennen. Eigentlich sind beide verheiratet, aber irgendwie, naja, beide lassen sich scheiden, um zusammenzuleben. Nach relativ kurzer Zeit merken sie, das klappt auch nicht. Die alten Pater wollen sie nicht zurück und so hocken sie im Unglück. Eigentlich wollte man viel glücklicher werden. Die Putis, Teens und Trumps haben sich nicht an die Macht geputscht. Sie wurden gewählt und können sich nur halten, weil genügend Menschen sie unterstützen. Warum? Vielleicht ist es der Widerhall unseres eigenen Egoismus. America first. Russland wieder groß gemacht. Deutschland, Deutschland über alles. Wir zuerst, dann geht's mir gut. Ich verstehe das. Mir geht's auch am liebsten gut. Doch die anderen zahlen die Zeche unseres Wohlstands. Das geht mich fremdes Elend an. Und damit das so bleibt, gibt's eine Mauer nach Mexiko und wir machen die EU-Grenzen dicht. Blöde Flüchtlinge, soll doch bleiben, wo sie sind. Meins, Finger weg. Grenzenlose Gier. JEFTA ist durch im EU-Parlament. Privatisierung von Wasser, Patente auf Pflanzen und Tiere. Sind denn jetzt alle verrückt geworden? Ja. Und seit Jahren schon füttert die Werbung diesen Egoismus. Unterm Strich zähle ich. Und stört euch nicht an den Nullen, es ist egal, wie viel jemand hat. Die Einstellung kann dieselbe sein, auch mit einer Null. Das ist alles fast so unerträglich wie die Geschichte aus Richter 19. Und Gott hat zugelassen, dass dieses dunkle Kapitel in seinem Buch steht. Realität im Gottesvolk, Missbrauch in der Kirche. Wir begegnen dem Chaos des Teufels, Diabolos heißt er, Durcheinanderwerfer. Gleich am Anfang gerät in dieser Geschichte etwas durcheinander. Im Vers 2 steht in den gängigen Übersetzungen, die Nebenfrau war über ihn erzürnt oder auch sie hurte hinter seinem Rücken. Selbst schuld, oder? Saat und Ernte, ist das die Geschichte? Ich weiß nicht, vielleicht liegt es daran, dass hauptsächlich Männer übersetzt haben oder ausschließlich. Oder ist die Alternative einfach nur zu unglaublich? Es ist sehr wohl eine andere Übersetzung sprachlich rechtens. Nämlich, sie hurte für ihn. Das bedeutet nichts anderes, als der Levit verkaufte seine Frau an andere Männer. Dann macht mit einem Mal der Rest der Geschichte auch Sinn. Natürlich wäre nicht einmal Selbstschuld eine Ausrede für das, was dann passiert. Für Jesus war das nie ein Kriterium. Schließlich sind wir alle selbst schuld. Auch fromme Adventisten hätten nach Recht und Gesetz etwas anderes verdient als den Himmel. Die ganze Begebenheit spiegelt unser Wohlleben und Verantwortungslosigkeit. Der Levit tut wie üblich, nehmen und benutzen. Der Gottesmann schickt seine Frau auf den Strich, naja, ist ja nur die Nebenfrau. Schon das Wort tut weh. Werte und Normen waren vorgestern so etwas wie Anstand oder das tut man nicht. Das gehört sich einfach nicht. Gestern kamen die 68er und sagten, alles Schrott, verwirkliche dich selbst und Tabus sind zum Brechen da. Du bist niemandem verantwortlich, nur dir selbst. Mein Bauch gehört mir, ich bestimme über Leben und Tod, auch von Ungeborenem. Reinhard May singt vom Narrenschiff. Volle Fahrt voraus und Kurs aufs Riff. Und niemand nimmt sich der Schwachen an. Die Namenlose ist verzweifelt. Was würdest du an ihrer Stelle tun, wenn dein Partner dich auf den Strich schickt? Wohin kann sie noch gehen? Sie flieht zu ihrem Vater. Der jedoch nimmt sie nicht wirklich in Schutz. Mit dem Eintreten für die Schwachen kann man nämlich nichts gewinnen. Erinnert ihr euch an die Diskussion letzten Sommer, ob man Afrikaner im Mittelmeer nicht auch mal so zur Abschreckung ertrinken lassen sollte? Ich sage euch eins, wenn man meine Enkelin einfach nur mal so zur Abschreckung ertrinken lassen würde, dann käme für mich ein Amoklauf plötzlich in den Bereich des Möglichen. Und dann stelle ich mir vor, all die Bilder im Mittelmeer von den Leuten da, die haben keine schwarze, sondern eine weiße Hautfarbe. Wie wirkt es denn dann? Menschen, die ihr Gewissen beiseite schieben, treffen irrsinnige Entscheidungen. Und so auch in dieser Geschichte. Merkwürdigerweise wird der Levit, der der seine Frau zurückholen möchte, von deren Vater freundlich begrüßt? Haben denn Vater und Tochter nicht über diese unmögliche Situation gesprochen? Wahrscheinlich nicht. Denn im alten Orient galten derartige Dinge als hochschambesetzt. Da spricht man einfach nicht drüber. Und noch heute geht es Missbrauchopfern so, die einfach nicht darüber sprechen können, weil es zu schlimm ist. Vielleicht hatte der Vater auch nur Angst, der Levit könnte den Brautpreis zurückverlangen, also lieber freundlich sein. Auf jeden Fall ist es gleich mal eine günstige Gelegenheit, einen Saufkumpan zu haben. Denn was hier so steht, so schön steht mit Essen und Trinken, das hieß nichts anderes als. Ich frage mich, hat Mel Gibson die Gewinne aus seinem blutigen Kreuzigungsfilm damals eigentlich im Sinne Jesu verwendet? Oder hat er auch nur mit dem Leid anderer Geld verdient? Ich weiß es nicht. Wir sind verloren. Da kannst du die Drei-Engels-Botschaft unter deinen Kopfkissen haben und trotzdem schlafen, während die Titanic absäuft. Geht. Oder als aufgeklärter adventistischer Freidenker glauben, über jeder Engstirnigkeit zu stehen und genau darin gar nicht merken, wie über all der Toleranz das Herz arrogant und der Verstand eingebildet geworden ist. Auch das kann passieren. Scheinbar ist bei dem Besuch alles gut. Sie lassen es sich ja gut gehen. Und doch merkt jeder selbst beim Lesen, hier stimmt etwas nicht. Über diesem Besuch liegt ein Fluch, der Fluch der Gottesferne. Wir halten uns wie diese beiden Männer über Wasser mit Essen und Trinken und Shoppen und Fußball und Urlaub und Netflix. Und es wird sein wie in den Tagen Noahs, sagt Jesus. Am Nachmittag reißt der Levit sich schließlich los. Aber es ist zu spät. Die Sonne sinkt zu schnell. Es ist wie in einem alten Hitchcock-Film. Unerträglich. Man sieht das Unglück förmlich heraufziehen und kann nichts machen. Aus Fremdenfeindlichkeit wählt die Gruppe zum Schlafen den falschen Ort. Nicht Jebus, Jerusalem, sondern Gibea. Und es wird Nacht. Es folgt der Anschlag auf die Reisenden. Und wie der Levit gerettet wird, es selbst schon wieder eine Schandtat nach demselben Muster. Frauen opfern, um Männer zu retten. Und jetzt? Da kann man doch eigentlich nur noch resignieren, oder? Warum heißt das zwischen diesen beiden Buchdeckeln eigentlich Evangelium? Gute Nachricht. Vielleicht würde ich mich freuen, wenn diese Geschichte nicht in der Bibel, sondern im Koran stünde. Wer Ohren hat zu hören, der höre, sagt Jesus. Und er sagt noch etwas. Ihr sucht in der Schrift, weil ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin. Und sie ist es, die von mir zeugt. Hoffnung den Gequälten? Wo jedoch sollte diese Geschichte von Jesus reden? Sünde wandelt Glück in Hölle. Es ist die Geschichte einer Beziehung, Mann und Frau, gestiftet im Paradies. Aber es gibt einen Sündenfall. Die Gier. Die Gier nach Macht, nach Geld, Genuss und Sex. Und alle sind Täter und Opfer und Verlierer zugleich. Strafzölle und Bomben und Familienstreit und Gewalt und Korruption und Hass. Und alle verlieren. Was folgt, ist der brutale Abstieg. Wer hat eigentlich in dieser Geschichte unsere Sympathie? Einzig das Opfer. Diese eine, auf deren Seite wir heute noch beim Lesen stehen, trägt alle Hoffnung. Selbst als sie stirbt. Hoffnung im Sterben? Das kennen wir nur von Jesus. Ist er etwa hier? Sie stammt aus Bethlehem in Juda. Nur ein Zufall? Ihr Weg führte von Bethlehem nach Jerusalem, genauer kurz außerhalb von Jerusalem, wo das spätere Golgatha lag. Aber man will niemanden aus Bethlehem, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Der Einzige, der sie aufnimmt, ist auch ein Fremder, vielleicht wie der römische Hauptmann, dessen Knecht Jesus heilen wird, oder der unterm Kreuz, ein Samariter oder ist es einer der Zöllner, alles fremde Außenseiter, die ihn aufnahmen. Bei ihnen kommt das Evangelium an. Und was bietet der Fremde an? Wir haben es gelesen, Vers 21, Fußwaschung, Brot und Wein. Da ist Christus, der Herr. Auslöser der Tragödie ist das Versagen aller Frömmigkeit. Und wieder einmal sind die Führenden die Schlimmsten. Alle vermeintliche Sicherheit im Gottesvolk bricht zusammen. Unter der Attacke des aufgeputschten Mobs, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Irgendetwas zwischen Machtrausch und Vergnügen, Pharisäer, Hoher Rat, Rom, Washington, Brüssel, Moskau, Gewaltspott, völlige Entgleisung. Und wir sollten vorsichtig sein. Paulus schreibt in Römer 1, und wie sie es für nichts geachtet haben, Gott zu erkennen, hat Gott sie dahingegeben in verkehrten Sinn, sodass sie tun, was nicht recht ist, voller Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, voller Neid, Mord, Hader, List, Niedertracht, Ohrenbläser, Verleumder und so weiter und so fort. Lieblos, treulos, unbarmherzig. Sie wissen, dass nach Gottes Recht sie den Tod verdienen, die solches tun. Und ich bin versucht zu sagen, ja, Gott, gib's ihnen. Und dann kommt im nächsten Vers die Überraschung. Darum, o Mensch, kannst du dich nicht entschuldigen. Wer du auch bist, der du richtest, denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst, weil du eben dasselbe tust, was du richtest. Sind Adventisten doch nicht die besseren Katholiken? Aber wir sind doch die Guten, die Übrigen, oder? Verblendung war das Schlimmste, was dem Gottesvolk je passiert ist. Der unter ihnen wohnende Fremde versucht noch die Menge zu beruhigen. Ist es ein Bild für Pilatus? Er bietet den Austausch an, wie dann bei Barabbas. Zufall? Doch dann übergibt der Levit selbst seine Frau den Peinigern. Und es war Nacht. Als Jesus verraten wurde, war es Nacht. Als er geschlagen wurde und gefoltert und verhöhnt. Und es wurde Nacht, mitten am Tage, als er am Kreuz seine letzte Verzweiflung in den Himmel schrie. Alles endet in tödlicher Misshandlung. Stumm wie ein Schaf, das zum Schlachthof gekarrt wird, tat sie den Mund nicht auf. Dabei hätte sie vielleicht schreien mögen, mein Beschützer, warum hast du mich preisgegeben? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Mit ausgestreckten Armen auf der Schwelle liegt sie da. So der Bericht. Nackt, tot. Ich borge mir Worte von Paulus aus dem Neuen Testament, dem Bund der Hoffnung. Da schreibt Paulus, ich wusste euch, unter euch nichts zu predigen als Christus, den Gekreuzigten. Es ist eine entsetzliche Geschichte. Und es ist zugleich die Geschichte unserer Rettung. Jesu Zusage am Kreuz hängend noch ist, wer sich an den Hängenden hängt, wird heute, jetzt noch, sofort mit mir im Paradies sein. Sofort im Reich Gottes, wer sich an Christus hängt. Gott nimmt dieses unfassbare Geschehen und gibt sich selbst hinein. Selbst im Abgrund tief Bösen offenbart Gott sein Heil im Tod. An die Kreuzigungsgeschichte haben wir uns vielleicht gewöhnt. Hoffentlich nicht auch schon daran. Er opfert sich, um den elendig Verreckten dieser Welt Leben und endlich Glück zu schenken. So ist Jesus. Und er fügt hinzu, Lukas 11, ich will Propheten und Apostel zu ihnen senden und einige von ihnen werden sie töten und verfolgen. Damit gefordert werde von diesem Geschlecht das Blut aller Propheten, das vergossen ist, seit der Welt grundgelegt ist, von Abels Blut bis auf das Blut Zecharias, der umkam zwischen Altar und Tempel. Gott ist barmherzig und gütig und gerecht. Ja, es stimmt, er lässt nicht jeden Harzherzigen sofort umfallen. Aber kein Tropfen unschuldiges Blut wird vergessen. Ich glaube tatsächlich, dass Gott das Unmögliche gelingt. Das Böse nur mit Guten zu besiegen, mit sich selbst. Liebe überwindet den Tod. Erzähle mir deshalb niemand, in unseren Gemeinden würde viel zu viel von Liebe gepredigt. Vielleicht zu viel Belanglosigkeit, das kann sein. Aber Liebe ist etwas ganz anderes. Es gibt berechtigte Hoffnung. Christus hat sie gebracht in der Nacht des Kreuzes. Und die Sonne ging auf am Auferstehungsmorgen. Diese namenlose Frau wird glücklich leben mit all ihren Leidensgefährtinnen. Wir werden sie treffen und vielleicht ein allerletztes Mal weinen. Das kann sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von unseren Augen. Ihr und uns hat Gott die Seligkeit bereitet. Alles Glück und Geborgenheit und Freude und Lachen, die hier geraubt. Christus hat es möglich gemacht. Woher ich das sagen darf? Es ist das Opferlamm Gottes selbst. Wir haben es heute in dem Bibelgespräch gehabt, dass dieses Versprechen gibt, Offenbarung 6. Und als das Lamm das fünfte Siegel auftat, sah ich unten am Altar die Seelen derer, die umgebracht worden waren, um des Wortes Gottes und um ihres Zeugnisses willen. Und sie schrien mit großer Stimme: Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange richtest du nicht? Und rächst nicht unser Blut an denen, die auf Erden wohnen? Unser Schrei bis heute. Und Gott antwortet: Und ihnen wurde gegeben, einem jeden ein weißes Gewand. Und ihnen wurde gesagt, dass sie ruhen müssten noch eine kleine Zeit, bis vollzählig dazukämen ihre Mitknechte und Brüder, die auch noch getötet würden wie sie. Auch diese Frau wird als ein neuer Mensch im Kleid der Herrlichkeit auferstehen am jüngsten Tag, und sie wird ungläubig staunen, dass Gott sie für würdig hielt, den Weg des Messias, des Retters, des Sohnes Gottes vorzuzeichnen. Es erinnert mich an Petrus und Johannes, von denen gesagt wird, sie gingen fröhlich vom Hohen Rat nach Hause, weil sie würdig waren, um Jesu Willen Schmach zu leiden. Fröhlich darüber, dass man leiden darf, waren die krank? Nein, mitnichten. Aber sie hatten beides erlebt. Die Nacht, in der die Hölle starb, und den Morgen, an dem das Leben siegte. Und sie fragten: Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Es gibt einen anderen Sieger. Das war mal. Es gibt Hoffnung. Hoffnung den Gequälten. Der Elende steht auf der hellen Seite. Die Misshandelte hat einen Retter gefunden. Und das ist Evangelium. Das ist mein Glaube. Ja, ich gebe es zu. Meine Seele quält sich immer noch bei dem Schrei, Gott möge doch in die jener Nacht eingegriffen haben vor den Toren Jerusalems. Und jedes Mal hoffe ich beim Lesen, dieses Mal möge doch Pilatus so viel Rückgrat haben und Jesus freigeben. Der ist doch unschuldig. Und genau das geht als Herausforderung an uns. Nichts in diesem Geschehen war unausweichliches Schicksal. Auch Jesus hätte sein Leben nicht auf diese Weise so verlieren müssen. Wenn all diejenigen, die Barmherzigkeit und Heilung von ihm erfahren, aufgestanden wären und hätten gesagt: Nein! Ein Hitler wäre ohne die Wählerstimmen der Christen nicht an die Macht gekommen. Schade, dass wir damals nicht gelebt haben, oder? Wir hätten doch. Ich bin dem Verlag dankbar für dieses Buch hier. Der Mann, der die Welt bewegt, der eine, daraus lese ich: Christus sieht das alles und sagt: Ich war der Hungrige, an dem du achtlos vorbeigegangen bist. Ich bin der Fremde gewesen, dem du ärgerlich die Tür gewiesen hast. Während du dir den Kopf zerbrachst, was du an Leckereien für dich und deine Freunde auf den Tisch bringen könntest, bin ich in einer Elendshütte verhungert. Du umgibst dich mit Dingen, die du gar nicht brauchst, und ich habe nicht mal einen Platz zum Schlafen. Und wenn du wirklich einmal einen Hungernden gespeist oder einem Verwahrlosten ein paar Kleidungsstücke gegeben hast, dann tatest du es nicht für mich, sondern um dein Gewissen zu beruhigen. Lebenslang war ich dir nahe in Gestalt von Menschen, die Mitgefühl und Hilfe gebraucht hätten. Aber du hast nie mein Bruder sein wollen. Jetzt kenne ich dich nicht. Ich glaube, es ist wieder einmal Zeit, grundlegend etwas zu ändern an unserem adventistischen Dasein. Betroffenheit führt entweder zur Tat, oder sie ist bloße Rührseligkeit. Deshalb wünsche ich mir, dass wir uns zu Wort melden und dagegen aufstehen, wenn irgendwo jemandem Unrecht geschieht und dass Hilfe da ist wo wir sie geben können. Und ich weiß, wie ihr euch hier im Hause um notleidende Menschen kümmert, ja, und Gott segne jeden, der von Herzen dort mit tut. Genau solche Schicksale erleben nämlich Männer und Frauen bis heute, wenn niemand etwas dagegen tut. Lasst uns nicht dulden, dass der Schwache an die Wand genagelt wird. Nicht in Gemeinden, nicht in Deutschland und nirgendwo. Das bringt glaubhafte Hoffnung für die Gequälten. Sie sind nicht allein. Dieser Dienst soll uns einen. In Nordost und Südwest und sonst wo. Das ist die wahre Einheit in Christus. Gestiftet durch sein Wort, durch seine Tat und sein Wesen. Nochmal Ellen White. Christus hat für die Seinen eine zeitlos gültige Regel aufgestellt. Behandelt die Menschen so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt. Das ist alles, was das Gesetz und die Propheten fordern. Und sie fährt fort. Daran werden wir eines Tages gemessen. Und an der Stelle entscheidet es sich, ob wir einst zur Rechten oder Linken des Richters stehen werden. Mein himmlischer Vater gewinnt mein Vertrauen nicht durch Erklärung seines Handelns. Er wird nicht gerechtfertigt durch Glaubenslehren. Er schenkt mir Trost und aktive Hoffnung mit dem Kreuz und der Auferstehung. Der Auferstehung eines veränderten Lebens bleibt der Schluss. Der letzte Satz in Richter 19. Nun denkt darüber nach, beratet und sprecht. Ich spreche, in einer aus den Fugen geratenen Welt setze ich alle Hoffnung zusammen mit dieser meiner heute noch schlafenden Schwester auf den Weltumdreher. Im scheinbaren Untergang schenkt Gott Heilung und Hoffnung und Herrlichkeit. Und das soll man merken. Überall, wo Nachfolger Christi sichtbar werden, in seiner Kraft, in seiner Liebe. Denn er ist uns alles in allem.